Es ist Dienstag, der 4. Juli.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch an diesem Dienstag erwartet uns wieder eine Menge an relevantem und skurrilem, was wirklich danach schreit, von uns hier seziert zu werden. Und ich würde sagen, wir legen gleich los und ich sage guten Morgen, Jasmin.
Guten Morgen, Markus.
Ja, Jasmin, es ist jetzt wieder 2 Wochen her, dass wir gesprochen haben und ich muss sagen, wie soll ich sagen, also es fällt mir jetzt auch nicht leicht, die richtigen Worte da zu finden, aber ich glaube, ich habe jetzt zumindest so ein Stück weit, also ich habe dich vermisst irgendwie, jetzt schon.
Warum sagst du das so rumgedruckt? Ich vermisse dich immer. Jeder Tag ohne dich und deine Analysen macht mich traurig.
Siehst du, du kannst sowas einfach besser. Einfach so direkt vom Herzen ins Mikro reden.
Ja, guck. Du bringst mich ein bisschen runter, ich bringe dich ein bisschen hoch. Das ist ja super.
Wunderbar. Dann legen wir los.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Lindner zur geplanten Kindergrundsicherung. 2 Milliarden Euro sind, Zitat, Merkposten. Das schreibt so der Tagesspiegel. Worum geht's? In der Ampelregierung gibt es, und jetzt kommt etwas, was wir so noch nicht kannten, gibt es Streit darüber, wie die geplante Kindergrundsicherung finanziert werden soll. Die grüne Familienministerin Lisa Paus kalkuliert mit 12 Milliarden Euro, die ab dem Jahr 2025 ausgezahlt werden sollen. FDP-Finanzminister Christian Lindner dagegen plant im Haushalt aktuell nur 2 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung ein. Dies sei jedoch bisher nur ein Merkposten, denn eine konkrete Summe stehe nicht fest, noch nicht. Also der gesamte Bundeshaushalt umfasst insgesamt 445 Milliarden Euro. Davon sind gerade mal jetzt 2 sicher für die Kindergrundsicherung abgestellt. Und meine Frage ist, ich meine, wann reicht es eigentlich mal den Grünen? Da gab es jetzt diesen Asylkompromiss mit Asylzentren an den Außengrenzen der Europäischen Union, mit der sich die Ampel wirklich die Horst Seehofer Gedächtnismedaille verdient hat. Dann das ziemlich zerrupfte und ziemlich nach hinten verschobene Wärmewändchen, das der Illusion breiten Raum gibt, dass Wasserstoff künftig in großen und günstigen Mengen für private Haushalte zur Verfügung stünde. In Wahrheit glaubt daran kein Wissenschaftler. Und nun vorerst eine im Volumen auf ein Sechstel geschrumpfte Kindergrundsicherung. Kann man da als Grüne erhobenen Hauptes sagen, wir gestalten Deutschland so, wie wir es wollen?
Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, du wirst mich jetzt dafür wieder hassen, aber die Grünen haben sich ja auf einen FDP-Finanzminister eingelassen und dass da Absprachen oder Visionen nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat oder vielleicht darüber gesprochen hat, ist völlig klar. Und es reiht sich jetzt in so eine Reihe von Christian Lindner als Finanzminister, der Ampelpläne ausbremst, um sein Klientel zu retten, Riege ein. Und also überraschend finde ich es nicht. Und ich bin mal gespannt, ob es die 2 Milliarden überhaupt gibt. Ich werde jetzt mal ganz pessimistisch einsteigen. Und vielleicht sollten die Grünen aus ihrem Pessimismus im Gegensatz zu mir dann vielleicht Kraft schöpfen, um sich dagegen aufzulehnen. Ich weiß nicht, ob sie das gerade noch können, nachdem sie so viel einstecken mussten. Aber ich finde, das wäre ein guter Grund, oder nicht?
Vielleicht schon. Also zum Hintergrund nochmal der Plan von Frau Paus, der grünen Familienministerin, ist es eben, oder beziehungsweise der Koalition, dass alle Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren einen Grundbetrag bekommen und dass auch alle bisher bestehenden familienpolitischen Leistungen hier zusammengefasst werden, eben in dieser Kindergrundsicherung. Und dass es darüber hinaus für die, die aus besonders prekären Verhältnissen kommen, auch noch zusätzliche Leistungen gibt. Und ich frage mich tatsächlich, welches Signal ist das, wenn man also bei denen, die Zukunft des Landes sind, die mit den schlechtesten Chancen in ihr Leben starten, wenn man da besonders knausrig ist und den Zwang zum Sparen besonders hier geltend macht?
Naja, was ganz lustig ist, die FDP entgegnet ja, dass es eigentlich Verwaltungsprozesse sind, die das Ganze verlangsamen. Ja. Zitat, seit Jahresbeginn lähmt ein Falschen um Fantasiebeiträge ein Vorankommen bei den 1000 technischen Fragen, die geklärt werden müssen, um das Ziel zu erreichen. Könnte man jetzt ganz zynisch sagen, die Digitalisierungspartei könnte ja dabei helfen, diese 1000 technischen Fragen schneller zu lösen. Deswegen wirkt es für mich noch verschwommener eigentlich. Und ich finde, das wäre mal ein guter Moment. Ich bin ja Fan von Streit und ich glaube auch, die Ampel sollte sich mal richtig streiten und nicht nur diese 3-Tagesschau-Headlines, die wir dann bekommen und dann nach 3 Wochen hört man wieder nichts und dann geht es wieder um Heizungen. Ja. Hier vielleicht mal ein Fass aufzumachen, weil ich glaube, Lindner kann, also ich finde, das ist nichts, was wir jetzt einfach vorbeiziehen lassen können.
Die Bundeswehr, nur mal zum Vergleich, gönnt sich gerade 3 neue Spionageschiffe für einen schönen Stückpreis von über 1 Milliarde Euro. Und da frage ich mich schon, wo ist die Zeitenwende im Umgang mit Kinderarmut?
Was ist denn da schiefgelaufen?
Gewalt in Frankreich und so wuchs der Hass. Das ist ein Essay aus der Zeit von Gero von Randow und es geht um die Krawalle, die schon letzten Dienstag in Frankreich anhalten, bei dem ein 17-Jähriger getötet wurde bei einer Polizeikontrolle. Es folgten Proteste, Plünderungen und Brandanschläge im ganzen Land. Als Reaktion darauf sagte Präsident Macron seine ursprünglich geplante Reise nach Deutschland ab und kündigte dafür ein Treffen mit den Bürgermeistern der besonders betroffenen Kommunen an. Es gehe dabei darum, die Gründe für die Gewalt genau zu verstehen, heißt es aus dem Élysée-Palast. Ein Flugblatt der stärksten Polizeigewerkschaft des Landes sprach im Zusammenhang mit den Ausschreitungen vom Krieg gegen Schädlinge. Also das Thema ist ja auch hier im Podcast schon oft aufgekommen und analysiert und auch jeder auf Twitter hat eine Meinung dazu. Hier nochmal ein Essay aus der Zeit, der versucht, das Urproblem zu finden und eigentlich nochmal die große Frage aufwirft. Erstens, wo kommt diese geballte Wut, diese Gewalt her? Wie geht man damit um und was bedeutet das eigentlich für die Zukunft? Deutsche ziehen jetzt gerade für sich den Schluss, dass es einfach nur mit Migranten zu tun hat, denen man zu viel reingelassen hat. Das ist natürlich eine sehr schwierige Debatte. Ich finde aber, dass dieser Artikel, und da möchte ich kurz ein Zitat rausnehmen, ganz gut aufdrüsselt, dass es ein sehr französisches Problem ist und vor allen Dingen auch nicht einfach zu lösen. Es ist nicht einfach nur eine Debatte, die wir jetzt bei einer Anne-Will-Talkshow führen könnten. Ja. Zitat, es fällt dem Land schwer, sich in eine Welt einzupassen, in der sich Bestehendes auflöst, Gewohnheiten sich wandeln, die Migration zunimmt und eine exklusive Nationalkultur nicht mehr zu denken ist. Und die Geschichte des Landes lässt sich auch als ein permanentes Ringen um das Gewaltmonopol eines zentralistischen Staates lesen. Also wirklich die besten Frankreich-Kenner ringen ja auch hier in diesem Land um Worte. Mhm. Was ist denn so dein erster Anstoß dazu, Markus?
Also ich glaube, dass vor diesen Protesten oder auch Krawallen wirklich Jahrzehnte des Ignorierens oder des schlecht behandelt Fühlens von staatlicher Seite stecken. Ein Phänomen, was in Frankreich hier, glaube ich, unter den Migranten besonders ausgeprägt ist. Und ich habe mich so ein bisschen an die Situation der Schwarzen in den USA erinnert, gefühlt oder fühle mich daran erinnert. Und ich war zum Beispiel damals, als ich als Korrespondent drüben war, viele Tage in Ferguson, Missouri, als dort Michael Brown erschossen wurde, auch von der Polizei, und habe dann einfach mal versucht, was unter den gerade jungen Schwarzen, was die für einen Blick auf den Staat und deren Repräsentanten, wie vor allem die Polizei, hatten. Und es war halt irgendwie diese systematische Diskriminierung, gerade wie auch jetzt hier der aktuelle Fall in Frankreich ist, gerade für junge Schwarze, die dort im Auto unterwegs sind und die natürlich unter Racial Profiling leiden und tausendmal öfter angehalten werden und überprüft werden. Und dass dir da irgendwann die Galle hochkommt, das kann ich schon verstehen. Und junge Schwarze, mit denen ich dort unterwegs war, die sagen, naja, ihr Vergehen ist halt driving while black, also rumfahren, ja, während man schwarz ist. Und ich glaube, mit der Polizei hat es hier auch in Frankreich wirklich sehr, sehr viel zu tun. Seit 2017, das war ein interessanter Umstand, den ich jetzt die Tage gelesen habe, hat sich dort auch etwas geändert mit dem, was Polizisten dürfen. Bis dahin durften sie nur aus Notwehr ihre Waffe einsetzen. Dann wurden die Befugnisse wirklich erhöht und es gibt kein Land wohl in Europa, wo die Polizei so viel auf Leute schießt, die mit dem Auto unterwegs sind.
Ja, ich glaube, es ist auch nicht nur ein Polizeiproblem, sondern das, was sich jetzt hier nach diesem Mord an Nahel aufgetürmt hat, ist ja eigentlich der andauernde Klassenkampf, der nicht wirklich mit Worten geäußert werden kann, seitens der migrantischen Community auch. Also es ist, bündelt sich relativ viel. Also wir reden hier von Kolonisation, die nicht aufgearbeitet ist, ja, Armut, strukturellem Rassismus und Ausgrenzungen in Randbezirke von Städten, wo sich dann diese Communities natürlich enger zusammentun.
Vielleicht, das auch, vielleicht auch als Ergänzung auch wirklich in einer Art und Weise, wie wir es so von Deutschland nicht kennen, dass man so komplett auch räumlich vom Rest der Gesellschaft abgeschottet lebt.
Naja, doch, ich glaube, das gibt es hier auch durchaus, aber ich glaube, da kommt emotional noch viel mehr dazu. Also wir reden hier auch zum Beispiel von einer explizit oft algerischen Community etc., die noch eine härtere Vergangenheit oder deren Verwandte auch mit der Kolonialherrschaft der Franzosen haben, ein anderes Verständnis von Nationalgefühl oder dem Bezug zu Frankreich. Und es wurden ja auch bewusst zum Beispiel Schulen, Büchereien etc. angezündet, also eigentlich Institutionen, die dafür sorgen sollen, dass man sich wieder trifft, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, gemeinsam zu sprechen. Und ich, also es ist halt einfach ein absolut wutentbrannter Klassenkampf, der, glaube ich, nicht nur durch diesen Mord, sondern durch alles Weitere, was passieren könnte in den nächsten Monaten, wieder entfacht wird. Also es ist auch eine Debatte, wo ich finde, dass nicht Deutsche was darüber sagen können und vor allem, das hast du gerade angesprochen, da so einen Bezug zu hier ziehen. Ne? Also ich sehe da ein paar Rechtskonservative, die auf Twitter meinen, sagen zu müssen, dass wir uns das auch ins Land geholt haben. Und bei so einer Sprache denke ich natürlich irgendwie an dunkle Zeiten. Und nee, und muss ehrlich sagen, es sind auch Journalisten und Intellektuelle dieses Landes dabei, die diese Art von Diskurs immer ein Stück weiter normalisieren. Und das, finde ich, ist eine Gefahr. Nicht, dass wir das selber das Problem bekommen, sondern dass wir die Marginalisierung der Marginalisierten weiterhin hier erleben, basierend auf solchen Beispielen, weil die Leute einfach keine Ahnung haben, was das in Frankreich genau ist und woher überhaupt diese Tumulte ruhen.
Also das ist wirklich auch etwas, wer immer das tut, jetzt hier Vergleiche zu ziehen, die nicht zu ziehen sind, der bedient hier das Narrativ der AfD, die reiben sich die Hände für jeden FDP-Politiker zum Beispiel, der sagt, also der so tut, als seien die Zustände schon vergleichbar oder als sei es bald soweit. Nein, du hast vollkommen richtig gesagt, was die Unterschiede sind und sie sind gravierend und da muss man hier auch nicht wirklich das eine mit dem anderen vergleichen.
Amen.
Ganz weit vorne.
Fachkräftemangel. Wirtschaftsweise empfiehlt Aufnahme von 1,5 Millionen Zuwanderern im Jahr. Ja, irgendwie bleiben wir hier quasi beim Thema. So berichtet es zumindest der Spiegel. Wenn Deutschland die Zahl der Arbeitskräfte halten will, braucht es Verstärkung aus dem Ausland, schätzungsweise eben von 1,5 Millionen Menschen, die pro Jahr nach Deutschland kommen. Aktuell beklagen bereits mehr als 40% der Unternehmen in Deutschland einen Mangel an Fachkräften. Wir brauchen dringend eine Willkommenskultur, sagte die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, die den Sachverständigenrat der Bundesregierung leitet. Und sie macht auch konkrete Vorschläge, wie das zu schaffen sei. Ich zitiere sie: Wir sollten nicht für jeden Job fordern, dass die ausländischen Fachkräfte Deutsch können, sondern dafür sorgen, dass die Mitarbeiter der Ausländerbehörde Englisch können. Gut, da musste ich jetzt das erste Mal lachen. Es ist wahrscheinlich leichter, 10 Millionen qualifizierte Menschen davon zu überzeugen, dass es doch toll sei, nach Deutschland zu kommen, als dass die Beamten in den Ausländerbehörden ein gutes Englisch sprechen und sich wie ein unterstützendes Service Center begreifen. Bisher herrscht da ja eher so die folgende Mentalität: If you want to come here, you have to have German im Angebot. Right set hinter your ears. Also ich glaube, ja, so ähnlich halt.
Ich habe, als ich die Zahl gelesen habe, dachte ich so, ja, okay, aber das ist ja die Zahl klingt irgendwie sehr groß, aber auf die nächsten 10 Jahre verteilt und irgendwie die großen Babyboomer-Rentengang ist das auch gar nicht so eine große Zahl. Aber wo ich dann einfach pessimistisch geworden bin, ist genau bei der Ausländerbehörde. Da verliere ich ja sowieso mal jedes Mal meine Hoffnung und glaube auch, dass das wirklich eines der Hauptprobleme ist. Nee, also ja, okay. Also wenn wir jetzt die Debatte anfangen, dann haben wir den nächsten Twitter-Shitstorm, Markus. Das ist ja dann noch eine Nischendebatte. Aber
nächstes Thema.
Also es ist ja doch ziemlich einfach und dann wieder gar nicht einfach. Ich weiß nicht, ob du diese Zahl viel findest. Also ich habe das Gefühl, den Leuten kommt diese Zahl super viel vor. Aber also eigentlich gesehen, wenn wir mal gucken, wann unsere Eltern, Großeltern alle in Rente gegangen sind oder gehen, da fehlt ja mega viel. Also wie viele Dinge sind jetzt schon geschlossen? Zum Beispiel unbesetzte Stellen bei der Ausländerbehörde, beim Bezirksamt, weil es keine Fachkräfte gibt.
Geschweige denn Englisch sprechende dort. Also, obwohl, vielleicht tun wir denen da jetzt auch Unrecht. Frau Schnitzer hat es ja genau vorgerechnet. Also sie sagt, Deutschland brauche 1,5 Millionen Zuwanderer. Und zwar, wenn es abzüglich der beträchtlichen Abwanderung jedes Jahr 400.000 neue Bürger haben und so die Zahl der Arbeitskräfte halten wolle. Also 400.000 gehen verloren und die müssen halt hinzukommen. Tatsächlich gibt es auch viele, egal ob migrantischer Hintergrund oder nicht, die Deutschland auch wieder verlassen, die hier eben nicht das Paradies sehen. So, und das ist einfach so. Also wenn wir quasi die Art, wie die Gesellschaft derzeit noch funktioniert, auch nur halten wollen, wir reden gar nicht über Verbesserung, dann müssen entsprechende Leute her. Und zwar auch Leute mit einer gewissen Ausbildung und Qualifikation zum Teil.
Ja, ich würde kurz den Einschub machen. Also das bedeutet nicht, dass irgendwie Asyl oder Menschen, die Hilfe brauchen, nicht kommen sollen. Das muss immer trotzdem gewährleistet sein. Das ist Menschenrecht und das hat was mit Demokratie zu tun.
Unbedingt.
Aber um das vielleicht auch mal so den FDPlern, die ja auch immer so gern, oder sagen wir mal der liberalen Bubble, das entgegenzuwerfen, dass sie immer so super krasse Fachkräfte, die wollen ja so trilinguale Menschen haben, die in Indien irgendwie einen Master in Software Engineering haben oder sonstigem. Es ist ja auch nicht nur so, dass wir das einfach jetzt so hier sagen, sondern es ist einfach eine Hemmschwelle, die Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung einfach so zurücksetzt, dass du deinen Wohlstand irgendwann halt nicht mehr sichern kannst. Also ich glaube, die Debatte darüber zu führen, ob das eine Willkommenskultur ist oder nicht und auch wenn damit noch andere anlocken, ist dementsprechend auch ein Stopper des Ganzen. Ja. Das ist ja dann sozusagen das große Ganze der Migrationsdebatte, die wir ja auch jede Woche gerne miteinander führen.
So, und das alles findet jetzt vor dem Hintergrund einer wachsenden AfD-Angst, also Angst der anderen vor einer immer größer werdenden AfD statt. Und es ist ja nun so, dass Deutschland nicht das einzige Land ist, was gerne qualifizierte Menschen aus anderen Ländern gerne hatte. Da hat ja also die älter werdende Gesellschaft ist ja nun ein fast großeuropäisches Phänomen. Und da geht es jetzt dann halt auch darum, ist man attraktiv? Und das ist Deutschland nicht. Also zumindest.
Sag mal, Markus, wir sind nicht attraktiv. Warum sind wir denn nicht attraktiv? Wir haben doch NRW. Wir haben den Kanzler. Ja,
willst du jetzt alle Bundesländer aufzählen?
Wir haben drei Wörter Französisch in der Schule gelernt. Ja, super. Ist doch schön. Wir haben die Ostsee. Warum sind wir denn nicht attraktiv?
Nein. Okay, wollen wir mal so einen Werbepodcast machen? Kommen Sie doch.
Kommen Sie nach Deutschland.
Glauben Sie nicht, was Sie denken. So. Und es gibt dann natürlich noch andere. Da hat Frau Schnitzer, die Vorsitzende des Sachverständigenrats, auch darauf hingewiesen. Es gibt natürlich noch andere Faktoren. Also zum einen ist quasi der Service gegenüber denen, die sich für einen Wechsel nach Deutschland interessieren können. Aber dann ist es natürlich auch so, dass wir zum Beispiel mehr in Kinder investieren können. Da sind wir wieder beim Thema Kindergrundsicherung, aber auch was die Ausbildung angeht. Sie verweist darauf, dass es ein Armutszeugnis sei, dass jeder vierte Viertklässler nicht richtig lesen könne.
Ja.
Apropos Fachkräfte. Und dann müssten die Firmen auch noch die älteren Beschäftigten bei Laune halten, damit sie nicht vorzeitig in Rente gehen. Alles richtig und trotzdem läuft das meiste bei uns ja gerade umgekehrt. Also es gab viele Unternehmen, wo erst vor wenigen Jahren riesen Vorruhestandsmodelle noch aufgesetzt wurden.
Ja, vielleicht einfach mal Christian Lindner an diesem Podcast in CC setzen. Wenn er dieses Land modernisieren will und Wirtschaftskraft bleiben möchte, dann sollte er vielleicht einfach nochmal an diese Folge hören, vielleicht Frau Schnitzer zuhören und dann funktioniert das vielleicht auch irgendwann.
Wie setzt man denn Christian Lindner im Podcast in CC?
Einfach auf der Metaebene, Markus. Du musst einfach auf der Metaebene sein.
Endgültig zu weit gegangen.
Extinction Rebellion, Klimaaktivisten füllen Löcher auf Golfplätzen mit Zement. Das berichtet die Berliner Zeitung. Das ist natürlich wieder eine Headline für mich, die hat Gott mir geschickt. Spanische Klimaaktivisten haben landesweit auf Golfplätzen die Löcher mit Zement gefüllt, um gegen hohen Wasserverbrauch zu protestieren. Wie Extinction Rebellion mitteilt, haben sich die Aktionen auf Golfplätzen unter anderem in Barcelona, Madrid und auf der Insel Ibiza gerichtet. Gegen Wasserverschwendung während einer der schlimmsten Dürren, die Europa je erlebt hat. So, jetzt reden wir in diesem Podcast ja sehr oft über die letzte Generation und ob das, was sie macht, überhaupt dazu beiträgt, dass wir die Klimakrise ernster nehmen in der gesamten Gesellschaft. Jetzt mal ein Modell aus dem Ausland von Extinction Rebellion. Ich bin ja Fan davon, wenn man Wasserverschwendung, auch CC hier mal an die Leute in Taunus, die zu viel in ihren Pool reinmachen, adressiert. Aber auch da tut das den Menschen weh und wie schnell werden diese Löcher eigentlich wieder ausgehoben im Gegensatz zu den Auffüllungen der Straßenlöcher, die es sonst in Südeuropa gibt.
Ach du Schande, das weiß ich nicht. Ich weiß jetzt hier, was die Erklärung von Extinction Rebellion ist.
Ja, komm, du kannst auch mit der weitermachen.
Ein Loch eines Golfplatzes mehr als 100.000 Liter Wasser pro Tag verbrauche, um das umliegende Grün zu erhalten und dass in Spanien 437 Golfplätze täglich bewässert werden. Und damit hätten die Golfplätze einen höheren Wasserverbrauch als die Bevölkerung von Madrid und Barcelona zusammen. Golf spielen aber nur 0,6% der Bevölkerung. Also soweit die Erklärung. Ich hoffe, dass sie auch stimmt. Und ich finde aber ganz generell, dass solche zielgerichteten Aktionen durchaus Sinn machen. Also nicht nach dem Gießkannenprinzip, wie es die letzte Generation lange gemacht hat. Also nicht den prekär Beschäftigten, den selbstständigen Unternehmer von der Arbeit abhalten, nicht mögliche Rettungswagen von der Rettung abhalten, sondern bei denjenigen also die Störaktionen setzen, die nachweisbar für überproportional hohe CO2-Emissionen oder hier in dem Falle Wasserverbrauch zuständig sind.
Ja, okay. Also ich bin inhaltlich bei dir, aber jetzt nochmal die Frage, wenn man sich diese Aktion ausdenkt und dann geht man zu reichen Menschen, die sowieso sowohl in der Debatte als auch finanziell die Deutungshoheit besitzen, dann macht man das an dieser Stelle. Ja. Triggert vielleicht viele, vielleicht sind einige von denen auch politisch anders eingestellt als diese Menschen. Erstens sind diese Golfplätze, wahrscheinlich übermorgen besser abgeriegelt als manche Sicherheitsgebäude in diesem Land. Und zweitens ist das jetzt sozusagen kein kommunikativer Punkt, auf den man trifft. Also ja, ich bin voll bei dir, aber die Frage ist Langzeitwirkung. Weiß ich jetzt nicht, ob das da ist. Und ja, da könnte man sagen, ich krieche Reichen in den Arsch, aber tue ich nicht, sondern es geht hier einfach wieder um die Deutungshoheit. Wenn wir sehen, dass 0,6% der Bevölkerung diesen Wasserverbrauch überhaupt bis jetzt hatten, unhinterfragt, dann ist auch die Frage, ob sich daran überhaupt was ändern kann mit so einer Aktion.
Ich sehe, du bist skeptisch, aber ich sage, bei mir funktioniert's. Also, dass quasi diese Aufmerksamkeit. Ich habe meine Minigolfschläger jetzt an den Nagel gehängt. Weiter habe ich es übrigens nie geschafft. Vielleicht ist es auch nur mein Neid, ja? Also, dass ich über das Minigolfspiel bisher nicht hinausgekommen bin. Ich hatte mir vorgenommen, ab 80 steige ich auch ein, aber ich denke mal, dann wird es keine mehr geben. Nein, aber was bei mir funktioniert, ist dieser Kegel der Aufmerksamkeit, der hier gerichtet wird auf eben diesen Umstand, wie ich es eben gesagt habe, dass quasi der Ressourcenverbrauch auch wirklich nach ökonomischen Verhältnissen sehr, sehr unterschiedlich passiert. Und das ist eine Form der Bewusstseinsmachung, die finde ich richtig, die weist auf das richtige Phänomen hin. Und ich meine, das heißt nicht, dass überall die Wasserknappheit gleich ist. Und vielleicht ist diese Aktion in Spanien auch geeigneter als zum Beispiel in Norwegen. Aber da funktioniert es doch ganz offenkundig.
Naja, dein Wort in Gottes Öhrchen, Markus.
Naja, ich weiß allerdings auch, weiß nicht, ob das hier was zur Sache tut, aber dass Golfspieler wirklich ein ganz empfindliches Milieu sein können. Also fast so leicht gekränkt und auf der Zinne wie Friedrich Merz. Ich kann mich da ein schönes Beispiel erinnern. Als Martin Schulz 2017 im Bundestagswahlkampf war, hat er mal irgendwie den Satz gesagt, wir wollen Politik machen für die Golffahrer und nicht für die Golfspieler. Und da war aber irgendwie der Bundesvorsitzende deutscher Golfspielerinnen und Golfspieler, der war also sowas von auf der Zinne, hat da einen Protest hinterhergeschickt. Am Ende musste sich Martin Schulz entschuldigen. Also das ist wiederum ein Beispiel. Man sollte sich vielleicht auch besser nicht mit den Golfspielern anlegen.
Das ist ja drollig.
Orkney-Inseln diskutieren Unabhängigkeit von Großbritannien. So meldet es T-Online und ich wurde hier wirklich hellhörig. Vor der Nordküste Schottlands liegen die Orkney-Inseln. Dort wird gerade über eine mögliche Unabhängigkeit von Großbritannien diskutiert. Warum diese Forderung jetzt kommt? Die Inseln sind unzufrieden mit der Finanzierung durch die britische und die schottische Regierung. Sie wird auf den Orkneys als unfair empfunden. Ein möglicher Weg zum Orksit wäre, ein selbstverwaltetes Gebiet Norwegens zu werden. Die Faröer-Inseln, die bereits ein selbstverwaltetes Territorium Dänemarks sind, könnten dabei als Vorbild dienen. Und ich will dir verraten, warum mich diese Meldung wirklich auch emotional packt, weil also nicht nur, dass ich es gut finde von allen, die sich unabhängig von Großbritannien machen wollen, sondern also die Orkney-Inseln, vielleicht auch zusammen mit den Shetland-Inseln, sind wirklich so ein Sehnsuchtsort für mich. Ich habe vor 20 Jahren irgendwie mal Bilder gesehen oder einen Artikel gelesen und dachte, also nördlich von Schottland liegen die und ich bin auch ein großer Irland-Fan und dachte, also da willst du unbedingt mal hin. Das sieht so schön aus. Also diese Wiesen, das Meer dahinter, die Schafe, also Idylle, Nordinsel, Idylle pur. Und ich habe mir damals sogar, du kannst es hier sogar sehen, ich habe ihn für dich mitgebracht, einen Reiseführer gekauft. Und es ist wirklich der erste Reiseführer, der einzige, den ich gelesen habe, obwohl ich nicht da war. Und ich habe mir diesen Wunsch bis heute nicht erfüllt. Und ich denke mal, spätestens wenn sie wirklich unabhängig sind von Großbritannien, dann will ich aber endlich dahin.
Weißt du, also ich bin so beeindruckt und auch wie du diesen Reiseführer gerade erhoben hast. Ich möchte dazu nichts mehr hinzufügen und dir einfach nur ganz devot zustimmen.
Es hat eine lustige Geschichte übrigens, die geht zurück ins Jahr 1472, warum diese Inseln überhaupt zu Schottland und damit auch zu Großbritannien gehören. Es war nämlich so, dass diese Inselgruppe als Mitgift bei der Hochzeit der dänischen Königin Margarete mit dem schottischen König James III. An Schottland verpfändet wurden. Und nun sagen die Leute auf den Orkney-Inseln, die wie gesagt mit der Finanzierung nicht zufrieden sind, wann wird diese Mitgift zurückgegeben? Wann gehören wir wieder zu Norwegen? Also 22.000 Menschen leben auf diesen Orkney-Inseln, das muss man wissen. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, also auf welche Art und Weise Regionen zu anderen gekommen sind in Europa, das ist ja schon auch wirklich tief mit der Heiratspolitik vergangener Jahrhunderte verknüpft.
Es tut mir total leid, aber für mich ist das meine einzige Satire. Auch so gerade so europäische Geschichte mit solchen Inseln erinnert mich immer daran, dass ich mich eigentlich nur auf den Tag des jüngsten Gerichts freue, wo Gott uns alle anguckt und fragt, ob wir eigentlich noch alle Tassen im Schrank haben. Weil das so Momente sind, wo es an der Menschheit zweifelt. Wie kannst du einfach eine Insel als Mitgift geben und das ist irgendwie 600 Jahre später irgendwie noch ein Thema. Und erst wenn Charles König wird, ja, stellen wir das nochmal in Frage. Aber vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen.
Zwick mich bitte mal.
Die Königin von Wimbledon, Venus Williams, tritt mit 43 noch einmal an. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung und das Spiel läuft eigentlich gerade noch, aber es ist sehr knapp zu diesem Zeitpunkt. Und Markus, du als Tennis-Fan, was macht das mit dir, dass sie gerade noch mal auf dem Feld steht?
Ja, also anders als Golf ist es tatsächlich so, dass Tennis mich auch emotional berührt und ich das selbst lange und mit großer Begeisterung gemacht hat. Und Venus Williams ist wirklich ein Phänomen. Also mit 43 dort in Wimbledon, übrigens auch auf Gras, muss auch gewässert werden, aber hat nicht denselben Umfang wie Golfplätze, muss man jetzt vielleicht noch hinzufügen. Aber ich meine, diese Venus Williams, ja, die war bei ihrem Debüt in Wimbledon 17 Jahre alt. Sie hat noch gegen Spielerinnen wie Martina Higgins, Arantxa Sanchez Vicario, Steffi Graf, die Älteren kennen sie, gespielt, hat das Turnier wirklich eine Weile dominiert, 2001, 2005, 2007, 2008 gewonnen, 2017 stand sie das letzte Mal im Finale und ich finde, es ist einfach ein wahnsinnig tolles Zeichen, auch für Leute, die jetzt sag mal jenseits von 30, 35 sind, dass du auf dem Niveau noch Sport machen kannst. Und sie hat auch eine wunderbare Begründung dafür, warum sie, auch wenn sie mittlerweile nicht mehr so erfolgreich ist und nur mit einer Wildcard jetzt in das Wimbledon-Turnier gekommen ist, warum sie immer noch aktiv ist. Und da sagte sie, es ist etwas, das ich mein ganzes Leben gemacht habe. Und ich habe darin ein Niveau erreicht, wie es nur wenige Leute im Leben erreichen, in jeder Hinsicht. Dass sie weiterspiele, sei somit auch eine Art Wertschätzung für ihre eigene Fähigkeiten und das eigene Talent, wer auch immer es einem gegeben haben mag. Und das finde ich sehr, sehr schön, gerade von einer Frau, die nicht nur für den Tennissport viel getan hat. Und damit endet dann auch meine Ode an Venus Williams, sondern letztlich auch für die Gleichberechtigung, weil in diesem wirklich sehr, sehr traditionellen Wimbledon Tennis Club, dem All England Lawn Tennis and Croquet Club, so heißt er, der seit 1884 auch ein Frauenturnier ausrichtet. Aber sie hat entscheidend dafür gesorgt, dass das Preisgeld irgendwann für die Frauen auf dieselbe Höhe gehoben wurde wie das der Männer.
Ja, deine Ode kann ich nur fortführen. Also das popkulturelle Erbe der Williams-Schwester ist natürlich auch in meiner Generation immer noch aktuell. Und ich komme in der Tat aus einem Haushalt, in dem Tennis sehr gerne geguckt wurde und auch gespielt wurde. Und ich will noch einen einzigen Satz, den sie einem Reporter dieser Tage entgegengeschwungen hat, als er gefragt hat, warum sie im fünften Lebensjahrzehnt noch so beharrlich das Racket schwingt. Und dann hat sie gesagt, weil die Versicherungsleistungen auch der Tour so hervorragend sind. Und das finde ich ist ein ganz guter Abschluss zu dieser ganzen Sache und ich glaube, diese Person wird auch weiterhin fernab vom Sport eine große Rolle in dieser Gesellschaft spielen.
Ja, und selbst wenn sie in Wimbledon jetzt die erste Runde nicht überstanden haben sollte, ich fände es cool, wenn sie noch ein bisschen weitermacht.
Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
Personalmangel im Schwimmbad, Sommer, Sonne, Freibad zu. So schreibt es Tagesschau.de. Geöffnete Freibäder sind in diesem Sommer keine Selbstverständlichkeit mehr, denn es fehlt überall in Deutschland an geeignetem Personal, speziell Bademeister und Bademeisterinnen. Erste Gemeinden verkürzen daher die Öffnungszeiten der Schwimmbäder oder stellen Sicherheitsleute ein, die auch Rettungsschwimmer gelernt haben. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Es fehlt an allen Enden jetzt schon. Letzte Woche konnte ich mit dem Kollegen Stefan Kuzmani hier öffentlich schon über Berliner Freibäder, in denen es ab und zu ein bisschen wild hergeht, Solidarität sprechen und wirklich mit sehr viel Werbe, denn öffentliche Freibäder, die bedeuten ihm ganz, ganz viel. Er verbringt da ganz viel Zeit. Inwiefern beeinträchtigt dich, Jasmin, jetzt, wenn Freibäder weniger lang oder gar nicht erst öffnen?
Also ich habe so eine Hassliebe zu Freibädern, aber ich glaube, also in meiner Kindheit war das ein Ort, der sehr accessible war, gerade in Köln und also zugänglich war. Und ich finde es relativ krass, dass wir, also dieses Thema, dass Bademeisterinnen zum Beispiel sehr schlecht bezahlt werden, ja. Da weiß ich noch, habe ich in meinem Abi drüber geschrieben. Also hier kommen wieder viele Sachen zusammen. Also erstens, dass die Leute nicht anständig bezahlt werden. Zweitens, dass die Klimakrise dazu führt, dass wir Dinge mehr in Anspruch nehmen wollen, die wir nicht in Anspruch nehmen wollen, weil wir das System nicht sanieren. Und also einfach wieder eine große Kapitalismusklatsche und dementsprechend großes Plädoyer für Freibäder. Meine Instagram-Stories sind immer voll mit so sehr selbstergötzenden Journalisten, die ich alle sehr lieb habe, die dann immer so posten, dass sie im Neuköllner Schwimmbad sind. Und ich möchte auch, dass sie das weiterhin können und es Bademeister gibt, die sie retten.
Peter Harzheim, der Präsident des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister, hat sich zu Wort gemeldet und vieles erklärt. Also er weist jetzt darauf hin, du hast gesagt, dass zum Beispiel viele Privatbetreiber von Schwimmbädern wirklich nur 2.000 Euro brutto für Bademeisterinnen oder Bademeister bezahlen und dass das einfach viel zu wenig sei. Und er sagt also, in Corona-Zeiten und wegen der Energiekrise, da hätten viele Bäder die Temperaturen quasi runtergefahren, die Öffnungszeiten verkürzt. Deshalb seien weniger Badegäste gekommen. Da kam es zum Teil zur Teilschließung und Kurzarbeit. Dann haben sich Leute, das war der Anlass für viele zu sagen, also dann gucke ich mich mal um. Und sie haben dann zum Teil in der Industrie wirklich sehr viel besser bezahlte Jobs bekommen. Und deshalb ist es jetzt für viele gar nicht mehr attraktiv, Bademeister zu sein. Kann man verstehen, wenn man die Bezahlung sieht. Ich muss allerdings sagen, es war für mich mal einer der ersten Traumberufe. Also so, ich hatte mir immer vorgestellt, wenn man dann so, ich weiß nicht, das ist am Beckenrand stehen und so, das fand ich, glaube ich, gar nicht so geil. Aber was ich immer super fand, ist so öffentlich, so amtlich klingende Durchsagen machen zu können. Deshalb hätte mich auch Bordbegleiter oder Zugchef interessiert. Aber dass man da einfach mal so sagt, Achtung, Achtung. Eine Durchsage. Bitte nicht vom Beckenrand pinkeln. Danke. So in diesem ganz amtlichen Ton dann so richtigen Quatsch erzählen. Das hätte mich gereizt, aber die Chance ist irgendwie weg.
Du sitzt gerade vor einem Mikro und sprichst zu sehr vielen Menschen und kannst Ansagen machen, auf die dir auf dem Herzen liegen. Das weißt du, Markus, ne? Also just saying. Danke. Aber ich sehe dich auch sehr dirigierend in so einem ICE, Achtung, wo du mir sagst, dass wir kurz vor Halle stehen und alle aussteigen müssen und 6 Stunden im unklimatisierten Zug warten müssen, bis wir gerettet werden. Also
Ansage.
Die willst du nicht
bin
machen.
Ich bin ganz froh, dass ich die nicht machen muss. Weil die müsste man bei der Bahn täglich machen.
Nee, aber auf diesem Weg hoffe ich, dass sich die Situation für dieses Berufsmilieu verbessert und das nicht nur, und das ist halt natürlich auch eine schwierige Sparte, bei irgendwelchen Firmen, wo Subunternehmer arbeiten, unterbezahlte Security-Männer, die irgendwie noch einen Rettungsschein gemacht haben, da stehen müssen und Leute retten müssen, weil auch das wieder prekäre Verhältnisse schafft und das natürlich irgendwie nicht das Endszenario sein darf.
So, und jetzt kommen wir doch auch in Gefilde von unserem Podcast, wo ich einfach immer gerne schon mal aussteige. Ich sage, Jasmin, also es war wirklich auch heute wieder sehr, sehr
Markus,
schön.
Markus, was machst und, du da? Wir sind überhaupt nicht fertig.
Mir reicht's eigentlich.
Also, nee, wir sind hier gemeinsam und das machen wir jetzt gemeinsam. Und
bitte.
Wir hören uns ja bald einen Monat nicht. Ja. Und ich habe dir Markus Söder mitgebracht. Das würde dich vielleicht überraschen. Also es ist ja wirklich, der Wahlkampf ist auf Hochtouren und deswegen postet Max Söder nur für mich, weil ich ja auch in Bayern wählen darf, zwinki-zwonki, Bilder. Ich habe mal eine Top 3 für dich. Erstes Bild, unterwegs im Nürnberger Land beim Bürgerfest in Feucht. Da schüttet Markus Söder einen Eimer voller Quietscheentchen ins Entenrennen. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbilder. Dann, Markus Söder ist einfach auch ein sehr hautnah.
Warum ist es eines deiner Lieblingsbilder? Hast du auch Quietscheentchen lange Zeit gesammelt, wie ich?
Nee, habe ich nicht, aber einfach.
Warum berührt
also
sich denn
wie,
dann?
Also ich meine, super rührend, wie er diesen Eimer hält und darauf guckt, dass die Quietscheentchen alle sicher im Wasser ankommen und so eine wichtige Aufgabe im Wahlkampf zu übernehmen.
Das ist überhaupt nicht
rührend. Ist für mich einfach ein Zeichen.
Ich habe das Bild da auch gesehen.
Nee, dann hast du deine Quietscheentchen nicht wirklich geliebt.
Ich habe einen emotionalen Bezug. Die Ente ist mein Lieblingstier und ich habe sie gesammelt mit großer Passion, aber ich sehe sie hier einfach in den falschen Händen, aber ist okay. Was gibt's noch?
Er hat ein Bild gepostet mit der Sozialministerin Ulrike Scharf, die ist nämlich Großmutter geworden, hat ein ganz liebliches Selfie Kopf an Kopf und ihr herzlichen Glückwunsch mit und Freude mit dem neuen Enkelkind gewünscht. Also ein ganz hautnaher Söder, der ganz persönlich auch sein Personal auf Instagram gratuliert, fand ich super nahbar und mal was anderes als ein McRib. Und das Beste zum Schluss für dich, Markus, das Kiliani-Volksfest in Würzburg. Da ist Markus Söder, der hat auch mal Fun. Der ist auf das Kettenkarussell gestiegen und da sieht man Söder mit wirklich freudescharrenden Beinen, einem breiten Lächeln in diesem Kettenkarussell. Seinen Kollegen, mit dem er da unterwegs war, links auf dem Bild, der wurde rausgeschnitten, den hat man nicht gebraucht für diesen Moment, aber dieses Bild strahlt so viel Lebensfreude aus. Das hat mich abgeholt, Markus. Siehst du es gerade vor dir?
Ja, ich sehe es und also für seine Verhältnisse sieht sogar relativ sportlich und tatsächlich lebensfroh aus.
Er sieht ehrlich aus, er lacht. Nein, das meine ich jetzt wirklich sehr nett und nicht zynisch, weil ich glaube, Markus Söder denkt manchmal, wir sind noch ein bisschen zynisch über ihn. Das sind wir nie. Da sieht er wirklich aus, als hätte er mal kurz Fun. Als würde er mal kurz denken, jetzt bin ich kein Ministerpräsident, ich bin nicht Dr. Markus Söder, ich bin jetzt einfach mal Mensch und ich gehe jetzt einfach mal schaukeln.
Also, wenn man ihn so entspannen kann, ja, dann würde ich ja anstelle von Friedrich Merz, bevor es nächstes Jahr wieder zum Showdown um die Kanzlerkandidatur kommt, Markus Söder einfach mal 2 Runden Kettenkarussell spendieren. Da lacht er, da freut er sich. Ja, und du freust dich auch jetzt, oder? Jetzt hattest du wieder deinen Söder-Feature-Moment.
Du hast die ganze Zeit gelächelt. Liebe Zuhörer, ich möchte nur kurz vermerken, Markus Feldenkirchen, jedes Mal, wenn wir über Söder sprechen, hat auch ein Lächeln im Gesicht. Das sehen Sie vielleicht nicht, aber ich sehe es und teile es jetzt einfach mal mit, weil es reicht jetzt auch. Ich möchte nicht weiter geschadet werden. Und damit wünsche ich dir einen absolut gesegneten Tag, Markus.
Ich dir auch. Gesegnete,
adios.
Was auch immer. Tschüss.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Fränking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.